Deutschlandfunk, Kultur heute.
Das Goethe-Institut stellt sein Programm Goethe-Institut im Exil mit sofortiger Wirkung ein. Warum? Und was heißt das, fragen wir. Wer ist die surrealistische Malerin Leonora Carrington, die in Paris bestaunt werden kann? Und wie erinnert Leipzig an den Schriftsteller Erich Löss, der vor 100 Jahren geboren wurde? Zu diesen Themen lädt sie Michael Köhler ein. Willkommen bei Kultur heute. In Odessa ist sie aufgewachsen. Seit 30 Jahren schreibt sie auf Deutsch. Seit 2000 veröffentlicht sie Gedichtbände und Prosa. Über ein Dutzend Bücher sind von ihr auf Deutsch erschienen. Mariana Gaponenko. Am 4. Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine habe ich sie zuerst nach dem 24. Februar 2022 gefragt. Mit der Zerstörung der historischen Zentren von Lviv, Charkiw, da wurden ja nicht nur zivile Ziele getroffen, sondern die kulturelle Identität sollte vernichtet werden. Mariana Gaponenko, wie erinnern Sie den 24. Februar vor 4 Jahren?
Ich weiß noch, wie ich die Tage davor verbracht habe, in einer Art Schockstarre. Ich konnte einfach nicht fassen, dass die Russen uns überfallen würden. An dem Abend habe ich natürlich erwartet, dass etwas passieren würde. Ich war einfach auf alles gefasst und habe einfach auch gesehen, dass meine Freundinnen online mir geschrieben haben. Wir waren alle in einem Chat versammelt und die haben einfach eine nach der anderen geschrieben: Mariana, wir werden gebombt, es ist laut und wir haben Angst. Ich habe einfach gesagt, wir haben Krieg. Und das ist das, was ich mit diesem Tag verbinde.
Wenn Sie mit Familie, Angehörigen, Freunden sprechen, meiden Sie dann das Thema Krieg oder ist das gar nicht möglich?
Es hat sich im Laufe der letzten 4 Jahre so eingependelt, dass ich mit meiner deutschen Verwandtschaft so gut wie gar nicht über den Krieg rede. Sie wollen mich wahrscheinlich nicht traumatisieren und ich gehe ihnen auch mit diesem Thema aus dem Weg. Sie haben einfach am Anfang gefragt, wie kommst du damit klar? Und ich war einfach ehrlich und ich habe immer gesagt, es ist schrecklich, ich kann es nicht fassen. Und ich habe ein bisschen gejammert. Und bin wahrscheinlich vielen auf die Nerven gegangen, aber damit ist der Sache nicht geholfen. Meine Mutter kommt damit klar, aber ich gebe nicht zu viel Preis, weil ich weiß, ich kann die Situation eh nicht ändern und ich diene der Ukraine lieber mit Wort und Seele als Schriftstellerin. Also ich breite mich seelisch nicht mehr aus wie früher.
Sie sind Schriftstellerin und Dichterin. Sie haben gerade gesagt, mit Wort und Gedichten und mit Seele. Hat sich Ihr Schreiben verändert seither?
Oh, selbstverständlich. Ich bin jetzt selbst ein anderer Mensch geworden. Und mein Schreiben ist dementsprechend auch politisch und nicht mehr so. Ich weiß gar nicht, wie ich früher war. Es ist wirklich sehr lange her. Es ist eine richtige Zäsur. Also wenn ich so zurückschaue, ich glaube, ich war eine relativ verträumte, witzige, so hat man mich wahrgenommen und ich habe mich selbst so wahrgenommen, witzige Autorin. Aber inzwischen hat der Krieg einiges in mir verschoben, sodass ich mich auf Witze nicht mehr stützen kann. Also sind eher so sarkastische, bissige, polemische Kommentare entweder in meinen Facebook-Posts oder in den wenigen Artikeln, die ich geschrieben habe in letzter Zeit zur Ukraine. Aber ich muss sagen, das ändert sich. Ich schreibe auch inzwischen literarisch, so wie ich Literatur verstehe, im besten Sinne des Wortes. Literarisch fair, also mir selbst gegenüber. Also so wie ich mich selbst wahrnehme, einfach offen, egal was kommt. Das ist die Ukraine, die ist einfach offen, das ist eine offene Wunde, die sich dauernd verschließt, die verheilt und nie verheilt, die blutet. Und die ganze Welt muss einfach hinschauen. Die Ukraine gibt's. Es geht einfach darum, was ich über die Ukraine sagen kann. Und ich versuche das selbst in mir zu entdecken. Was kann ich über die Ukraine sagen? Was bedeutet sie mir? Was bedeutet sie Europa? Was bedeutet die Ukraine der Welt? Also das sind die Fragen, die mich antreiben.
Was wird bleiben? Die Schriftsteller sind diejenigen, die sagen, die Geschichte ist offen. Mit Zahlen und Daten ist niemandem geholfen. Wir müssen die Geschichten erzählen und aufschreiben. Was werden wir erinnern?
Die Frage ist, was meinen Sie mit diesem Wir? Sie verbinden dieses Wir auch mit Europa, wo ich auch zu Hause bin. Und ich verbinde diese Zeit auch mit dem trägen, lethargischen Westen, der nicht in der Lage ist, eine Antwort zu geben auf die Frage, was sind wir? Was sind wir in Europa? Was bedeuten Würde und Freiheit für uns selbst? Also die Frage nach diesem Wir muss Europa beantworten. Die Ukrainer haben diese Frage schon mit ihrem Blut beantwortet.
Und wie nehmen Sie da Deutschlands Rolle wahr?
Ja, also ich würde Deutschland beste Erinnerung behalten, indem ich diese 5000 Helme als Scherz so immer noch verdauen muss. Aber ich weiß, es dauert und Deutschland muss sich auch in dieser neuen Weltlage finden. Aber es dauert einfach zu lange. Und jeder Tag, in dem nicht gehandelt wird, den Umständen entsprechend und dieser neuen Zeit entsprechend, ist ein Tag, der meinen Landsleuten das Leben kostet. Also das ist natürlich eine Schuldfrage. Also das ist die Ukraine ist nur ein Vorwand, dieses Weltmodell in Frage zu stellen.
Ich hatte mal Gelegenheit, den Schriftsteller Siegfried Lenz zu treffen. Dann sagte er einen einfachen Satz. Er sagte, Geschichte geht nur in Geschichten auf. Würden Sie das teilen als Schriftstellerin?
Ich würde sagen, Geschichte lebt von Schicksalen, die zerstört wurden, wenn wir über diesen Krieg sprechen. Und damit meine ich die Schicksale meiner Landsleute, die zu den Opfern gehören. Und wenn Sie diese Schicksale betrachten, dass Sie sprechen für Sie selbst, das ist eine bittere und wahre Geschichte. Und sie lebt von Schicksalen, von einzelnen Schicksalen und von verlorenem Leben.
Die Schriftstellerin Mariana Gapolenko, wie sie den 24. Februar vor 4 Jahren erinnert. Die größte Mittlerorganisation der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik, immerhin die dritte Säule der Außenpolitik Deutschlands, das ist das Goethe-Institut. Goethe-Institut im Exil ist, besser war, ein Programm, das 4 Jahre lang Künstlern und Kulturschaffenden im Exil oder bedrohten Künstlern einen Ort und eine Bühne geboten hat. Mit sofortiger Wirkung entfällt das Programm, nämlich haben wir heute erfahren. Persönlich oder mündlich Stellung nehmen wollte auf Anfrage niemand. Trotz der Schließung bleibe die Unterstützung exilierter Künstlerinnen ein zentrales Anliegen des Instituts, wird uns mitgeteilt. Unseren Kulturkorrespondenten Wladimir Balzer habe ich gefragt. Länderschwerpunkte waren bisher Afghanistan, Belarus, Iran, Sudan, Ukraine, also Länder, in denen das Goethe-Institut nicht vertreten ist. Was heißt die Beendigung des Programms denn jetzt konkret?
Mit sofortiger Wirkung wird alles eingestellt. Das sind noch 10 Veranstaltungen bis Juni, die waren geplant. Im Juni hätte das Programm sowieso auslaufen sollen. Man hätte es aber natürlich auch verlängern können. Das ist alles nicht passiert, wird ab sofort eingestellt. Am Montag gab es die letzte Veranstaltung. Das war so ein Workshop für Vertragsgestaltung in der Kultur. Das war die letzte Veranstaltung. Und schon die am Mittwoch, die nächste, die geplant war, ist abgesagt worden. Da ging es um palästinensische Literatur. Gerade hier natürlich, um dann mal dieses eine Beispiel rauszunehmen. Ein sehr sensibles Thema, wenn es um Palästina geht. Wir kennen die Vorwürfe, dass palästinensische Stimmen nicht hörbar genug seien, dass sie gar zensiert würden. Das ist hier nicht der Fall. Es ist einfach Teil der Beendigung des Gesamtprogramms. Aber diese Reaktion kann es natürlich geben. Also wir sind gespannt, was da in den nächsten Tagen noch passiert. Finanziell werden die Ausfälle für die Künstlerinnen und Künstler, die schon einen Vertrag hatten, kompensiert. Und das Goethe-Institut verspricht, da alternative Kooperationsmöglichkeiten innerhalb anderer Programme zu finden.
Ich lese, Wladimir, von Belastungssituationen. Ist das ein anderes Wort für Sparmaßnahmen oder personelle Kapazitätsengpässe? Welche Gründe werden denn dafür angeführt?
Ja, also es gibt eine offizielle Begründung, aktuelle politische Dynamiken, multiple Krisen, Belastungssituationen, Sie haben es erwähnt, enge finanzielle Ausstattung, das ist das Offizielle und das ist auf jeden Fall eindeutig. Es gibt eine Ressourcenknappheit beim Goethe-Institut. Wir haben ja schon ausführlich darüber berichtet, über die Sparmaßnahmen der letzten Jahre, das steht völlig außer Frage. Und auch dieses Programm, Goethe-Institut im Exil, wurde gerade mal von 4 Leuten, von sehr umtriebigen 4 Menschen dort betrieben und das Geld musste weitestgehend aus dem regulären Budget des Goethe-Instituts genommen werden. Bis teilweise, sage ich mal, beim Ukraine-Programm gab es da noch einige Sondermittel, aber ansonsten war das ein Teil des regulären Budgets. Man könnte also diese Einstellung jetzt, diese spontane Einstellung von heute auf morgen auch als einen Hilferuf verstehen, wenn man wollte. Und es ist auch klar, dass es damals 2022 auch in einer anderen Zeit und Dynamik gegründet worden, die heute eben sich ganz anders zeigt, ganz andere Herausforderungen sind. Es gab offenbar bei einigen Veranstaltungen auch angespannte Situationen, Mehr lässt sich dazu an der Stelle kaum sagen. Aber eins ist klar, damit war das Goethe-Institut mit seinen geringen Ressourcen eben auch überfordert. Und noch etwas kommt hinzu, dass ich da in den letzten Monaten schon beobachte, dass auf das Goethe-Institut auch durchaus so politische Erwartungen gestellt werden, dass man doch mehr eben vor Ort arbeiten solle, im Ausland und nicht in Deutschland. Und eher das Kulturstaatsministerium oder die Bundeskulturstiftung oder andere eben mehr für das Inland zuständig sein. Dieses Goethe-Institut im Exil war ja ein reines Inlandsprogramm. Also das spielt alles mit rein.
In welcher Situation trifft diese Entscheidung das Goethe-Institut?
Also ich habe mit Stimmen im Auswärtigen Amt, die jetzt hier nicht zitiert werden können, gesprochen. Da gab es eigentlich keinen größeren Druck. Es ist natürlich immer eine gewisse Ambivalenz zwischen dem Auswärtigen Amt, dem Hauptgeldgeber und dem Goethe-Institut. Das Verhältnis ist nicht immer einfach, aber in dem Fall war es wirklich eine eigenständige Entscheidung des Goethe-Instituts, auch in einer sehr prekären Zeit. Also die Sparmaßnahmen sind ja eigentlich gerade gut überstanden gewesen und trotzdem geht es weiter einen Spardruck. Es ist da auch eine gewisse Schmerzgrenze erreicht und dann kommt noch hinzu, der Generalsekretär Johannes Ebert geht ja bald. Er ist dann jemand, der lange an der Spitze dieses Instituts war, das auch sehr gut geführt hat. Und die Suche dauert länger als gedacht. Also viele Herausforderungen auf mehreren Ebenen. Aber im Kern, die Einstellung dieses Programms geht tatsächlich auf eine Ressourcenknappheit zurück und auch durchaus auf eine gewisse Überforderung auch mit diesem Programm, was dann doch viele Herausforderungen hatte, die das Goethe-Institut vielleicht zu Beginn unterschätzt hat.
Wladimir Balzer zur Schließung des Projekts Goethe-Institut im Exil. Der Leipziger Autor Erich Löst, der ist nicht nur einer der bedeutendsten Erzähler der deutschen Teilung, er ist Chronist, Zeuge, aber auch Opfer und Geschichtsmitschreiber. In Werken wie Völkerschlachtdenkmal, Nikolaikirche und Reichsgericht hat er autobiografische Erfahrungen und deutsche Geschichte verbunden. Der zunächst überzeugte Kommunist ging nach dem Volks- und Arbeiteraufstand 1953 auf Distanz zur DDR. Er saß 7 Jahre im Zuchthaus. Später ging er in den Westen. Nach der Wiedervereinigung kehrte er zurück. Jubiläumsveranstaltungen würdigen sein Schaffen zum heutigen 100. Geburtstag. Aus Leipzig berichtet unser Korrespondent Alexander Moritz.
Es ist eng im Haus des Buches. Der Saal ist übervoll. Erich Löst hat hier in Leipzig viele bewegt. Vor allem die, die die DDR noch erlebt haben, wie der Leipziger Kabarettist Bernd Lutz Lange.
Als ich das gelesen habe, Skizzeingang, da kam natürlich die Hoffnung, wenn sowas erscheinen darf, na Mensch, ich glaube, jetzt geht's los.
Doch zur Revolution dauerte es noch über 10 Jahre. 1978 stoppte die DDR-Zensur das Buch. Im Westen dagegen wird Es geht seinen Gang Schullektüre. Das ungeschönte Bild des DDR-Alltags in Lösts dichter, präziser Sprache, nur eines von so vielen Werken an das Freunde und Weggefährten zu seinem 100. Geburtstag erinnern. Lösts Bücher ebenso wie sein Leben spiegeln die Brüche des 20. Jahrhunderts. Geboren 1926, Jugend im Nationalsozialismus, bei Kriegsende in der Wehrmacht. Darüber reflektiert Löst 1950 in seinem ersten Roman »Jungen, die übrig blieben«. In der jungen DDR beginnt Löst zu schreiben, zunächst als Sportreporter, er wird SED-Mitglied. Der Volksaufstand am 17. Juni 1953 erschüttert seinen Glauben an den Sozialismus. Löst denkt offen über Entstalinisierung nach. Ende der 50er kommt er ins Zuchthaus Bautzen, 7,5 Jahre wegen konterrevolutionärer Gruppenbildung. Die DDR-Haft verarbeitet er später literarisch, doch die Zeit im Zuchthaus habe ihn nie losgelassen, schildert Lösts ältester Sohn Thomas.
Wenn man 7 Jahre im Zuchthaus ist, früh um 5 oder 4:30 aufstehen und dieser ganze geregelte Tagesablauf, das machte er eben zu Hause weiter.
Nach seiner Entlassung schreibt Löst weiter, erfolgreiche Kriminalromane, doch die Zensur entfremdet ihn. 1981 kann er nach Westdeutschland übersiedeln, schreibt weiter über die DDR. Radiotexte unter anderem für den Deutschlandfunk. Seine Leipzig-Romane Völkerschlachtdenkmal und Zwiebelmuster werden fürs Fernsehen verfilmt. Nach der Wiedervereinigung kehrt Löst zurück nach Leipzig. Mitte der 90er wird er Bundesvorsitzende des Verbands Deutscher Schriftsteller. In Erinnerung bleibt Löst auch wegen seiner Gabe für entlarvende Sprachbeobachtung. Mit feiner Ironie schildert er die Absurditäten des Diktaturalltags. Bernd Lutz Lange liest aus Lösts Erzählung Bauchschüsse, erschienen 1990 in Westdeutschland. Darin triezt ein NVA-Major die Wehrdienstleistenden mit der Frage, ob sie bei einem Angriff auf die NATO im Gefecht zuerst einen verwundeten Sowjetsoldaten verarzten würden oder den westdeutschen Bundeswehrsoldaten.
Wenn jeder ein Verbandspäckchen hat, der sowjetische Genosse und der westdeutsche, ist es kein Problem. Geht schnell. Also wen verbinden Sie zuerst? Sie können sich gegenseitig selber verbinden.
Seit einigen Jahren wird in Leipzig der Erich-Löst-Literaturpreis verliehen. Heute Abend wird damit der Dresdner Autor Durst Grünbein ausgezeichnet. Er habe Löst erst nach der Wiedervereinigung wirklich entdeckt, sagt Grünbein im Gespräch mit dem Deutschlandfunk. Für ihn sei Löst kein Ostdeutscher, sondern ein gesamtdeutscher Autor.
Ich halte tatsächlich Löst für einen dieser wichtigen Erzähler der DDR, also vor allen Dingen eben der Alltagsperspektive, also auf so einer fast familiären Ebene, Ehen im Sozialismus oder so, wie Martin Walser hier für die Bonner Republik geschildert hat, so ähnlich sehe ich Lösts Beitrag.
2013 stirbt Löst im Alter von 87 Jahren, mutmaßlich nach einem Suizid. Auf Wunsch des Verstorbenen spielt bei der Beerdigung Jazzmusiker Joe Sachse. Er steht auch bei der Veranstaltung zum 100. Geburtstag auf der Bühne im Haus des Buches. Der Leipziger Schriftsteller Clemens Meyer liest noch einmal den Nachruf, mit dem er Löst damals gewürdigt hat.
Als ich von seinem Tod nachts im Videotext las, griff ich zu seinen Büchern, hörte noch einmal seine Stimme, spürte auch seine Bitterkeit, spürte noch einmal die Lakonie der Mühen in unserer Ebene und versuchte, die Zeiten zu verstehen, die ihn fast zerrieben haben. Leb wohl, Olle starke Erich, Kollege L., du wirst fehlen.
Leipzig erinnert an Erich Löst zum 100. Geburtstag. Ein Beitrag von Alexander Moritz war das. Vielleicht ist sie, um die es jetzt geht, selber zum Opfer ihres Sujets, nämlich des Surrealismus geworden. Nämlich verdrängt und unbewusst, versteckt wirksam zu sein, quasi unter den Tisch des Bewusstseins gefallen zu sein, als Traum zu leben. Dabei sind ihre Gemälde ziemlich groß, farbig und intensiv genug, um sie zu beachten. Die 1917 in England geborene, 2011 in Mexiko-Stadt gestorbene Bildhauerin, Schriftstellerin, Dramatikerin Leonora Carrington liebte die Malerei. Und einige Jahre bis 1940 liebte sie auch Max Ernst und umgekehrt. Sabine Oelze über Malerei und Mythen der Leonora Carrington im Pariser Musée du Luxembourg.
Eine geöffnete Tür steht mitten im Ausstellungsraum. Auf das Holz ist eine Frau im Kleid mit Flügeln und dem Kopf eines Pferdes gemalt. Ein Fabelwesen, ein Selbstporträt. Dieses Objekt wirkt wie eine Einladung, eine Schwelle zu überschreiten. Von der Wirklichkeit in die fantastische Welt Leonora Carringtons. Die Tür stammt aus dem Haus in Südfrankreich, das Leonora Carrington und Max Ernst ab 1939 bewohnten und in ein Gesamtkunstwerk verwandelten. Sie bemalt den Innenraum, er verewigt sich durch Skulpturen im Garten. Ernst ist 48, Carrington 22, Kurator Carlos Martin.
Frankreich war sehr wichtig für sie. Hier war sie Teil der surrealistischen Bewegung. Doch es gibt auch ein Davor und ein Danach in ihrer Kunst. Geboren wurde Leonora Carrington 1917 in England. Gestorben ist sie 2011 in Mexiko. Den größten Teil ihres Lebens, 70 Jahre, verbringt sie in Mexiko.
Leonora Carrington war schon in ihrer Jugend Surrealistin. In der Aquarellserie Mondschwestern malt sie 15-jährig Frauen, Hexen, Wahrsagerinnen, unheimlich beleuchtet vom Licht des Mondes. An ihrer Seite tauchen Pferde, Vögel oder Mischwesen auf. Mit diesen frühen Werken ihrer Jugend beginnt die Ausstellung, die, so Martin, einer Reise gleicht.
Ihr Leben und ihr Werk sind von der Idee der Reise geprägt. Nicht nur geografisch, sondern auch psychologisch. Das zu zeigen, ist der rote Faden der Ausstellung. Es geht um Migration, um die Suche nach Identität, um das Finden eines neuen Selbst jenseits des Atlantiks, in Mexiko. Denn dort geht sie hin und ändert sich.
Leonora Carrington lernt Max Ernst 1937 in London kennen und geht mit ihm nach Paris. Die Beziehung dauert 4 Jahre. Carrington lernt durch ihn die Surrealisten rund um André Breton kennen. Carrington malt und veröffentlicht erste Prosatexte. Nach der Verhaftung von Ernst als feindlicher Ausländer verlässt Carrington ihn in einem seelischen Ausnahmezustand. Der Zweite Weltkrieg treibt sie Anfang der 40er Jahre von Frankreich über Portugal nach New York. Die Trennung ändert ihren Malstil.
Als sie in New York ankommt, wirken ihre Bilder traumatisiert. Sterile Landschaften, Vulkane, Eisberge sind zu sehen. Doch all das wird sich völlig verändern, wenn sie in Mexiko ankommt.
In Mexiko lässt sie die traumatischen Kriegserlebnisse vollends hinter sich. Ihre Bildwelt explodiert. Sie malt mit Tempera auf Holz, wie in der italienischen Renaissance. Doch die Szenen mischen Tarotkarten, alchemistische Rituale und präkolumbianische Fruchtbarkeitsmythen. Frauen tragen Feuer wie Priesterinnen. Tiere wachen über Geburten. Küchen werden zu Laboratorien der Verwandlung. Ein besonders geheimnisvolles Werk ist Die Liebenden von 1987.
Was wir sehen, ist die Feier einer Vereinigung zwischen zwei Personen. Es erinnert an die Tarotkarte der Liebenden. Dort erscheinen drei Figuren, zwei Liebende und eine dritte Gestalt zwischen ihnen. Es geht um eine symbolische Einheit. Diese dritte Figur steht für das Androgyne, das in der Alchemie als vollkommen gilt. Es ist die Darstellung einer Vereinigung hin zu einem neuen, vollkommeneren Wesen.
Die Ausstellung im Musée du Luxembourg zeigt, wie eigenständig Carrington dachte. Die Bilder haben eine magische Wirkung, man kann sich an ihnen festsehen. Vielleicht blieb Leonora Carrington in Frankreich so lange unbeachtet, weil man sie vor allem für die Muse und Gefährtin von Max Ernst hielt. Oder weil sie schlicht zu komplex war. Malerin, Denkerin, Schriftstellerin, Feministin. In Mexiko gilt sie längst als Ikone. Fast auf einer Stufe mit Frida Kahlo. In Paris ist sie nun endlich in ihrer ganzen Größe zu sehen.
Sagt Sabine Oelze. Warum es in der Filmbranche brodelt, sagt uns in den Kulturmeldungen Luca Pizzato.
Ja, in einem offenen Brief, veröffentlicht auf der Webseite Le Parisien, kritisieren 4000 französische Filmschaffende den unregulierten Einsatz von KI in der Filmbranche. Stimmen und Bilder würden zunehmend ohne Zustimmung der Urheber mit künstlicher Intelligenz geklont. Schauspieler Maurice Barthélemy warnte im Sender BFM, nicht nur die Schauspielerei, sondern auch das Recht eines jeden Bürgers auf das eigene Bild seien bedroht.
Donc c'est maintenant qu'il faut qu'on se mobilise parce que effectivement notre métier est en danger, mais c'est surtout en fait l'image de tous les citoyens du monde qui est en danger. Ouais.
Die UnterzeichnerInnen des offenen Briefs fordern deshalb einen gesetzlichen Rahmen, der Kunst- und Urheberrechte vor künstlicher Intelligenz schützt. Auch in Deutschland protestieren derzeit SynchronsprecherInnen gegen neue KI-Klauseln in ihren Verträgen mit dem Medienkonzern Netflix. Wir bleiben in Frankreich, blicken nun aber auf den Louvre. Mitte Dezember hatte die französische Kulturministerin Rachida Dati Philippe Jost, den Leiter des Wiederaufbaus von Notre-Dame, mit der Reorganisation des Louvre beauftragt. Wie die französische Tageszeitung Le Figaro nun berichtet, räumte Rachida Dati gestern ein, dass die Zusammenarbeit mit Jost vom Tisch sei und die Neuorganisation vom Museum selbst übernommen werde. Als Grund nannte sie die andauernden sozialen Konflikte im Museum. Mitarbeitende des Louvre hatten in den letzten Monaten wiederholt wegen schlechter Arbeitsbedingungen gestreikt. Die baulichen und strukturellen Probleme im Louvre zeigten sich zuletzt durch den Kronjuwelendiebstahl, einigen Wasserschäden und dem mutmaßlichen Ticketbetrug. Hermann Partzinger wird Kurator des Hauptstadtkulturfonds. 20 Jahre lang leitete Partzinger die Stiftung Preußischer Kulturbesitz. In seiner neuen Funktion entscheidet er in Zukunft mit darüber, welche Kunst- und Kulturprojekte in Berlin über den Fonds gefördert werden. 15 Millionen Euro stehen dafür vom Bund zur Verfügung. Partzinger stehe für Kontinuität und Exzellenz, heißt es aus dem Haus des Kulturstaatsministers. Er selbst freut sich darauf, experimentelle, interdisziplinäre und gesellschaftsrelevante Projekte zu fördern. Der Schriftsteller und Journalist Dietmar Dart wird mit dem Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik 2026 ausgezeichnet. Seit über 20 Jahren schreibt Dart für die Frankfurter Allgemeine Zeitung und deckt dabei ein breites, genreübergreifendes Themenspektrum ab. Von Belletristik, Science-Fiction über Film und Popkultur bis hin zu gesellschaftspolitischen und naturwissenschaftlichen Fragen. Die Jury des Alfred-Kerr-Preises attestiert dem Literaturkritiker Sinn für politische und existenzielle Fragen und eine gewitzte, eigensinnige Sprachgestaltung. Der mit 5000 Euro dotierte Preis wird auf der Leipziger Buchmesse verliehen.
Die Kulturmeldungen waren das mit Luca Pizzato am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse. Die Nachrichten folgen, die Informationen am Abend darauf. Ein Thema: Gedenken und Beratungen am 4. Jahrestag des russischen Angriffskrieges. Ihnen einen guten Abend.